redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht. Thema heute, der Rheinbund. Experte, wie immer, Matthias von Hellfeld von D-Radio Wissen. Hallo Matthias.
Ich grüße aus Köln.
Was ist der Rheinbund? Das ist tatsächlich so, dass ich das noch nie, also bestimmt schon mal gehört habe, aber überhaupt nichts damit in Verbindung zu bringen weiß.
Ja, wir schließen die Augen und stellen uns vor, wir leben am Ende des 18. Jahrhunderts, am Beginn des 19. Jahrhunderts, also um die Jahre 1799, 1800. In Frankreich ist ein gewisser Napoleon an der Spitze des Staates. Er wird wenig später zum französischen Kaiser gekrönt. Und er versucht, sich Europa sozusagen untertan zu machen, indem er alle möglichen Konkurrenten, die es dann noch gibt, um die erste Rolle in Europa, nämlich Russland, Österreich, Großbritannien und so weiter, eben kriegerisch zu unterwerfen, Preußen natürlich auch, und dann über Europa insgesamt zu herrschen. Und ein Stein möglicherweise jedenfalls auf dem Weg zu diesem Ziel könnten die vielen kleinen Deutschländer sein, die sich entlang des Rheines aufgegliedert haben und von den Franzosen immer etwas spöttisch als die Deutschländer bezeichnet wurden, weil man eben nicht so richtig wusste, was es eigentlich für ein komisches Gemisch ist und welche unterschiedlichen Deutschen dort gelebt haben. Und
das heißt, das Einzige, was die vereint hat, oder das Einzige, was sie gemeinsam hatten, war die Sprache, oder wie?
Die Sprache, genau, und natürlich eine gemeinsame Geschichte. Sie waren alle Teil des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Da ist es wieder, dieses böse Wort. Und das gibt es seit dem Jahr 800. Am ersten Weihnachtstag wird Karl der Große zum römischen Kaiser gekrönt und nicht etwa zum deutschen Kaiser, sondern eben zum römischen Kaiser. Und er begründet das Heilige Römische Reich. Später heißt es dann der deutschen Nation. Und die Deutschen sind Teil dieses riesengroßen Reiches, das weite Teile Italiens umfasst, Österreich natürlich, wenn wir auf die heutige Landkarte schauen. Und eben, es war kein homogener deutscher Staat, sondern ein, sagen wir einfach, Vielvölkerstaat, wo also viele unterschiedliche Ethnien und Nationen und Sprachen eben integriert waren unter der Führung eines römisch-deutschen Kaisers. Und das hatte dazu geführt, dass die Deutschen eben sich nicht so richtig sortieren konnten wie halt andere Länder, zum Beispiel Frankreich, zum Beispiel Spanien oder Russland, um jetzt mal so drei ganz große zu nennen.
Sortieren im Sinne von eine Zentralregierung, ein Handeln, also gemeinsame Interessen zu formulieren,
Also vor allem eine Zentralregierung, das war der Hauptpunkt. Und das war eben für die Deutschen nicht möglich, weil sie in diesem Heiligen Römischen Reich deutsche Nation eingebunden waren. Und als nun Napoleon der führende Mensch in Europa wurde, die mächtigste Macht Frankreich war, und er sich dran machte, diesen ganzen Kontinent neu zu sortieren, also avisierte Kriege gegen Österreich und Preußen und wollte mit England Streit anfangen, um eben die Vorherrschaft, sagte er sich, ich brauche so eine Art Aufmarschgebiet oder einen freien Raum direkt vor meiner Haustür. Und das begann im Grunde genommen im Jahr 1801. Da wurde in einem Frieden von Lunéville der Zweite Koalitionskrieg beendet, ein Krieg zwischen Russland, Österreich, Großbritannien gegen Frankreich, der von Frankreich gewonnen wurde. Und in diesem Frieden von Lunéville bekam Frankreich sämtliche linksrheinischen Gebiete zum französischen Staatsgebiet zugeschlagen. Also alles das, was links des Rheines lag, war fortan französisch, hatte unglaubliche Folgen für die Menschen, die dort gelebt haben. Das nur so am Rande erzählt. Sie kriegen auf einmal die französische Verfassung, sie kriegen den Code Civil, sie bekommen alles das, was die Errungenschaften der französischen Revolution gewesen sind, die Napoleon ja nicht aufgehoben hat, sozusagen geschenkt. Die Kirchengüter werden konfisziert und zugeschlagen zu anderen Fürstentümern. Also,
aber im Grunde ist das ja, das will man ja, oder?
Das willst du heute. Damals, so, ja. 1801, waren die Leute natürlich schon etwas von Kopf geschlagen, und manche haben gesagt, das ist gut. Also die fortschrittlichen und liberalen Kräfte haben gesagt, gut, dass wir eine Verfassung bekommen, gut, dass wir einen Gesetzestext bekommen, nach dem man sich orientieren kann, und gut, dass unsere Staaten jetzt modernisiert werden, im Sinne der Französischen Revolution modernisiert werden.
Also Verwaltungsmodernisierung im Wesentlichen.
Natürlich, aber die Könige und Herrscher fanden das natürlich keineswegs so witzig. Die wurden nämlich jetzt einfach schlicht und ergreifend nach Hause geschickt, und die Kirche fand es auch nicht so ganz wunderbar. Also es war schon natürlich eine riesige Aufmische. Und ich hatte ja eben gesagt, also es gibt eine totale Verschiebung in diesen Deutschländern. Und die werden nun irgendwann entschädigt sozusagen. Also man kommt jetzt dazu und sagt, ja, wir können das jetzt nicht so lassen. Wir müssen uns sozusagen gegenseitig entschädigen und wir müssen gucken, dass diejenigen, die jetzt auf der linken Rheinseite viele Gebiete verloren haben und auch Geld verloren haben und Güter und Ländereien etc., das muss irgendwie so gemacht werden, dass die auf der anderen Seite des Rheins wieder entschädigt werden. Und da kommt das zweite böse Wort, das wir alle in der Schule gelernt haben und nicht verstanden haben, nämlich der Reichsdeputationshauptschluss.
Stimmt.
Der Reichsdeputationshauptschluss, das klingt wirklich wie ein Zungenbrecher, ist es auch, aber bedeutet im Grunde genommen nichts weiter als eine Einigung unter den Deutschländern, unter den Fürsten dieser deutschen Kleinstaaten, dass man halt Gebiete zusammenlegt beziehungsweise anderen Gebieten zuschlägt, um damit einen Ausgleich zu schaffen zwischen den rechten und den linken Rheinländern und damit sozusagen die Ungerechtigkeiten, die natürlich dadurch hervorgerufen wurden, dass Napoleon sich einen Teil dieses Deutschlands unter den Nagel gerissen hat, etwas auszugleichen. Das war auch der Beginn der kompletten Säkularisierung. Also die Kirche wurde mit wenigen Ausnahmen verstaatlicht, beziehungsweise die Ländereien wurden einfach abgenommen und sie bekam dafür eine Entschädigung und das wurde in einem großen Vertrag dann auch festgehalten und dieser Vertrag gilt immer noch und ist eine der Begründungen, warum eben der Staat auch heute noch den Kirchen Geld zahlt. Ah. Jedenfalls, das wollen wir jetzt nicht thematisieren, aber das wäre nochmal fast eine eigene
Sendung. Diesen Reichsdeputationshauptschluss, muss ich mir das vorstellen wie so eine Flurbereinigung? Da hinten ist noch ein bisschen Platz, da darfst du jetzt hin? Oder?
Naja, Flurbereinigung ist es in gewisser Weise schon gewesen, aber nicht so nach dem Motto, da ist noch Platz, da darfst du jetzt hin, sondern es werden einfach Länder zusammengelegt und dadurch sozusagen wird die Vielzahl der Kleinstaaten etwas verringert und es bleiben nur noch weniger kleinere Staaten übrig. Das heißt, es werden mehr größere Staaten gebildet. Württemberg also, beispielsweise.
Aus Baden und Württemberg wird dann ein Ding gebildet, oder?
Das wurde später erst gemacht, okay. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber trotzdem, Württemberg ist einer der Gewinner, zum Beispiel Bayern auch. Preußen wurde entschädigt, weil dort also auch so ein bisschen schon eben das zu Lasten ging. Und was eben der Hauptpunkt war, die Kirche wurde aus der Regentschaft dieser Deutschländer herausgedrängt. Mhm. Das hatte eine relative Konsequenz, weil der Kaiser sich immer auf die Reichskirche verlassen konnte, die eben sehr reich war und die eine besondere Position hatte in diesem deutschen Reich, beziehungsweise in diesem heiligen römischen Reich deutscher Nation. Und dadurch, dass sie jetzt eben durch die revolutionären Ideen der französischen Revolution im Grunde genommen säkularisiert wurde, also keine großen Ländereien mehr hatte und eben nicht mehr so viel Bedeutung hatte, fiel auch dieses System der Reichskirche in sich zusammen. Und das bedeutete letztendlich auch eine fortschreitende Destabilisierung des Heiligen Römischen Reiches. Und dieser Reichsdeputationshauptschluss war sozusagen die Folge des 1901 geschlossenen Vertrages von Lunéville. Ja. Und weitere drei Jahre später haben die deutschen Fürsten dann gesagt, also das macht so auch eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr, weil wir sind jetzt A, sehr viel kleiner als vorher, B, Frankreich ist die hauptsächliche Macht in dieser Gegend und in Europa. Und deswegen übernehmen wir einfach die Idee von Napoleon und gründen einen gemeinsamen Bund. Und das ist der Rheinbund, der 1806 gegründet wird und im Grunde genommen eine zweischneidige Angelegenheit ist. Einerseits war es Protektorat der Franzosen. Also Napoleon hat das sehr gefördert, hat gesagt, ich will unbedingt auf der anderen Rheinseite ein zusammenhängendes, gemeinsam verwaltetes Gebiet haben, ja, auf das ich großen Einfluss ausüben kann, durch das ich im Kriegsfalle durchlaufen kann, falls ich irgendwann jetzt in absehbarer Zeit einmal einen Krieg führen muss.
Gegen wen?
Naja, da gab es ja noch eine ganze Menge. Also er hat ja im Grunde genommen unentwegt Krieg geführt, insgesamt glaube ich 7 oder 8. Mhm. Aber natürlich Österreich, Preußen, Russland und Großbritannien waren...
Okay, das heißt, Preußen hatte mit diesen Deutschländern nichts zu tun. Die waren so für sich und denen ging es auch gut genug. Die wollten auch überhaupt nicht irgendwie einen Bund schließen oder sowas.
Nein, also die Preußen hatten natürlich schon was damit zu tun, aber sie waren nicht Teil dieses Rheinbundes, den wir da jetzt gleich besprechen oder der jetzt ins Leben gerufen wird. Preußen hat aber natürlich von diesen Säkularisierungen profitiert, beziehungsweise es hat erst Gebiete verloren, hat dann später aber mehr dazu gewonnen. Und genauso ist es bei Bayern gewesen, genauso war es bei Baden und genauso war es bei Württemberg, die ja später erst sozusagen zusammengekommen sind. Einfach mal so eine Zahl. Bayern hat Verluste gehabt von 600.000 Einwohnern und durch den Reichsdeputationshauptschluss 850.000 dazu bekommen. Baden hat 30.000 weniger durch die Säkularisierung und durch den Lüneville-Vertrag und 240.000 dazu bekommen. Also man sieht, das ist dann schon auch relativ starkes Verändern gewesen und eine totale Durcheinanderschüttelung dieses seit langem bestehenden Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, das eben durch das Auftrumpfen und das Eingreifen Napoleons im Grunde genommen in seinen Grundfesten tatsächlich erschüttert war. Und das ist eben im Grunde genommen das die Konsequenz dieses Reichsdeputationshauptschlusses.
Hat das für die für die Einwohner jetzt irgendwie meinetwegen Württembergs oder sowas wirklich Alltagskonsequenzen gehabt, dann irgendwie einem anderen Fürstentum oder was auch immer das war, zugeschlagen zu werden? Oder haben die war es halt letztendlich nur, dass die Steuern an jemand anderen geflossen sind?
Naja, also die Menschen, das ist wie immer so, kriegen davon erst ganz am Schluss etwas mit. Das würde uns jetzt wahrscheinlich auch bei dem Brexit so gehen, dass wir als allerletztes irgendwie merken, och, jetzt ist ja der Land Rover teurer geworden, um mal irgendwann ein blödsinniges Beispiel zu nennen. Aber natürlich ist es erst bei denen gewesen, die ihre Ländereien verändert haben, also die Fürsten und die Reichsstädte, die davon betroffen waren, die Kirchengüter, die Vorsteher dieser Kirchengüter, die Erzbischöfe, der Papst, also all das, was sozusagen Eigentum reklamieren konnte, war davon betroffen und musste halt entschädigt werden. Und dieses Entschädigen hat ein unglaubliches Durcheinanderschütteln dieses alten bestehenden Systems gebracht mit einer Konsequenz, die eben dazu führte, dass ein ganz wesentlicher Teil der Stütze des Kaisers, nämlich die Reichskirche, nun auf einmal nicht mehr vorhanden war, jedenfalls nicht in dem Maße, und damit ein ausgleichendes und stabilisierendes Element fehlte. Und damit waren dem Kaiser die Hände weiterhin noch mehr gebunden, als es vorher schon der Fall war. Und das schwächte seine Position. Und dann war irgendwann die Frage zu stellen, und die wurde dann ja auch gestellt, hat das eigentlich noch irgendeinen Sinn, mit einem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation durch die Gegend zu ziehen? Wurde auch rechts und links von uns starke und mächtige Königreiche sind, die diesem Kaiser sowieso ans Leder wollen und der im Grunde genommen eine Figur ist, die nicht mehr so richtig in die Zeit passt, sagen wir jetzt einfach mal.
Anachronismus, ja.
So ein bisschen schon. Und dann gab es eben den Anstoß Frankreichs, man solle doch einen Rheinbund gründen. Und dieser Rheinbund würde dann eben aus den Staaten bestehen, die bisher Teile des Heiligen Römischen Reiches gewesen sind. Und dann haben die deutschen Fürstentümer, die nach dem Reichsdeputationshauptschluss auf dem Gebiet des rechtsrheinischen Deutschland gelegen haben, sich das überlegt haben, das ist eigentlich eine gute Idee. Und sie werden gleichzeitig so ein bisschen unter das Protektorat von Napoleon gestellt, haben also einen gewissen militärischen Schutz und eine gewisse Reputation auch. Und auf der anderen Seite bekommen sie die modernen Verwaltungseinrichtungen des französischen Staates und der französischen Nation. Das ist also damals natürlich etwas ganz Neues gewesen, eine Verfassung, eine gemeinsame Verfassung, die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die Verfassung eines für alle geltenden Gesetzes, also der Vorläufer des bürgerlichen Gesetzbuches, das ist der Code Civil von Napoleon. Der wurde jetzt eingeführt und es gab einen gewaltigen Modernisierungsschub, und da waren sehr viele liberale und auch nationale Kräfte in den einzelnen Ländern sehr von überzeugt. Das war sozusagen das Positive. Aber das
kurz nochmal, dass das Ding rein Bund heißt, hat vermutlich nichts mit dem zu tun, was wir heute unter Bund verstehen im Sinne von Bundesrepublik, oder?
Nein. Nein, nein, also das ist kein gemeinsamer Staat, aber es ist natürlich ein erster Zusammenschluss von unterschiedlichen Territorialfürsten und kleineren territorialen Einheiten zu einem großen Gemeinsamen. Aber das ist noch nicht das, was man unter einem Bundesstaat verstehen würde.
Wobei natürlich über diesen, dann ist es ein Staatenbund denn? Oder naja, also über diesen Bund hinweg gilt dann aber doch das durchgehend dann das gleiche Recht auf einmal, ne?
Also es gab gemeinsame Gesetze, aber wir sind auch so weit sind wir eigentlich noch gar nicht, sondern ich wollte noch vorher so ein paar andere. Also es gab eine Rheinbundakte, ich kann es ja kurz erklären. Also es gab eine Rheinbundakte, in denen wurden bestimmte Reformschritte festgehalten und die dann eben für alle galten. Insofern gab es natürlich gemeinsame, ich sag mal, Institutionen oder gemeinsame Reformprojekte, die gemacht wurden. Aber es ist jetzt nicht so wie in der Bundesrepublik, dass da ein Kanzler war oder ein König oder irgendjemand, der also dem Ganzen vorstand, sondern das waren Es wurde beschlossen von den Abgesandten der deutschen Fürsten sozusagen, die dann versuchten, Streitigkeiten und was da immer kam, zu erledigen. Aber der Bund ist gar nicht so alt geworden, deswegen ist das alles gar nicht so richtig sozusagen zum Tragen gekommen. Aber Okay. Wichtig ist eben, dass neben den Vorteilen, also du bist so ein bisschen unter dem französischen Protektorat, du bist also geschützt, weil Frankreich war die mächtigste Militärmacht zu dieser Zeit. Du bekamst die Segnungen der französischen Revolution. Das war das eine sozusagen. Auf der anderen Seite musste man natürlich auch dann akzeptieren, dass man eine Eigenständigkeit aufgab. Man musste akzeptieren, dass viele Entscheidungen sozusagen über einen herüberbrachen. Und man musste eben in zunehmender Dauer auch akzeptieren, dass Frankreich sehr viel Steuern und andere Erhebungen machte, um seine Kriege zu finanzieren. Vor allem auch Soldaten auszuheben. Das war dann das, was natürlich die Sache wiederum sehr schwierig machte. Und Soldaten ausheben bedeutet eben, dass dann französische Werber kommen in irgendeiner Stadt in Württemberg und sagen, alles, was über 20 ist und unter 40, wird jetzt eingezogen. Ja. Und dann sind die weg und dann liegen die Felder brach. Und das hat alles natürlich riesige Konsequenzen. Und noch schlimmer ist es dann geworden, als eben von ein paar tausend Württembergern 170 zurückkommen, weil sie mit Napoleon nach Russland gezogen sind. Mhm. Und da ist dann sozusagen die Schattenseite dieses Rheinbundes zu sehen. Und wir haben für die Sendung den Michael Hecker gefragt, der sich mit dem Rheinbund sehr beschäftigt hat, und der hat uns so ein bisschen mal erklärt, was das eigentlich für die Leute war, damals in diesen Rheinbund hineinzukommen.
Ich glaube, es sind zwei Seiten einer Medaille. Natürlich ist es so, dass nach den militärischen Siegen von Napoleon diese Staaten in einer bestimmten Abhängigkeit zu Napoleon standen und sich dort nicht völlig frei unabhängig entscheiden konnten. Auf der anderen Seite war der Rheinbund nicht ein reines Zwangsbündnis in dem Sinne, dass man dort Militärabgaben machen musste und Napoleon alles vorgab, sondern man konnte dort schon bestimmte Dinge herausverhandeln, und es gab auch eine gewisse Perspektive für den Rheinbund als eigenständiges, moderneres Bündnis, was auch mit modernen Reformen innerhalb der einzelnen Staaten in Verbindung stand. Also es war sicherlich eine äußerlich sehr stark französisch inspirierte Gründung. Es ist aber nicht irgendwie ein Besatzungsstaatenbund gewesen. Das kann man jetzt auch nicht sagen. Es ist so eine Mischung aus beiden.
Klingt doch erstmal gar nicht schlecht. Wieso ist denn der nicht alt geworden?
Naja, weil halt die Geschichte einen anderen Verlauf genommen hat, als sich das Napoleon vorgestellt hat und auch natürlich viele andere sich vorgestellt haben. Also die Tatsache ist, er wird 1806 ins Leben gerufen und ist eigentlich 1812 schon wieder beendet. Und dazu erzähle ich dir jetzt eine kleine Geschichte, weil nämlich der russische Zar und der französische Kaiser haben sich überlegt, gemeinsam sozusagen der eine von Osten, der andere von Westen, diesen Kontinent zu beherrschen, nachdem alle anderen Konkurrenten, also die Österreicher und die Preußen, aus dem Feld geschlagen waren. Und dann blieb nur noch England übrig. Und England war eine damals wie heute Insel und schwer einzunehmen, wenn überhaupt. Und deswegen war es natürlich auch eine sehr besondere Militärmacht. Rule the Waves gab es damals schon als Vorstellung. Und das Empire hatte damals schon ein gewisses Ausmaß erreicht. Also es war schon eine bedeutende Macht und eine natürlich weltführende Seemacht. Und Napoleon hat es also nicht hinbekommen, entweder nach England eine Invasion zu starten oder England auf dem Kontinent irgendwie entscheidend zu schlagen. Und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir halt eine Kontinentalsperre. Und diese Kontinentalsperre bedeutet, dass aus keinem Hafen Europas, und zwar rund um Europas, inklusive Österreich, Griechenland, Italien, unten bis hoch nach Schleswig-Holstein oder Schweden, ein einziges Schiff nach Großbritannien fahren durfte, und umgekehrt durfte kein britisches Schiff in irgendeinem dieser Häfen anlegen.
Aber Himmel, wie setzt man denn sowas durch?
Indem man zehntausende Soldaten entlang der Küste stationiert und die eben aus den Staaten aushebt, die man gerade besetzt hat. Und das ist sozusagen, da ist der Anfang vom Ende schon mit eingebaut, weil Napoleon dann allmählich diesen Kontinent in eine Zwangsherrschaft umgewandelt hat, in eine Zwingherrschaft. Und er hat gesagt, okay, wir haben die Kontinentalsperre, da müssen eben Schleswig-Holsteiner oben an der Küste Wache schieben und dafür sorgen, dass kein britisches Schiff hier irgendwie anlandet. Und wenn es anlandet, wird alles, was da drauf ist, sofort beschlagnahmt. Und andersrum durften sie eben, da mussten sie dafür sorgen, dass kein Schiff nach England abfährt oder irgendwelche Waren dorthin bringt. Das heißt, du kannst dir vorstellen, es blüht der Schmuggel. Das war also ein sehr lukratives Geschäft zu der Zeit natürlich. Und auf der
Wer
anderen
hat
Seite.
Wer hat daran verdient? Gab's da auch so staatliche Schmuggelstrukturen?
Nee. Nee, aber die Schmuggler haben daran verdient, wer sonst, ne? Ja. Nein, aber was eben, das Zweite ist noch viel wichtiger, allmählich steigerte sich so ein bisschen der Zorn auf Napoleon, war man erst so ein bisschen zufrieden und sagte, ach guck mal, jetzt kriegen wir hier so moderne Verfassungen und wir kriegen das, was der Hacker eben auch gesagt hat, also keineswegs nur Zwangsbeitritt, sondern durchaus auch freiwillig und gerne. Mhm. Und je mehr also man dafür tun musste, damit Napoleon seine Macht behielt, desto größer wurde die Ablehnung. Und mit dieser Ablehnung stieg das, was man vielleicht im Nachhinein als Nationalbewusstsein, nationale Identität, Selbstwertgefühl der Deutschen bezeichnen könnte, stieg also immer so ein bisschen mit an, gleich im gleichen Maße wie eben der Druck auf durch Napoleon und seine Politik größer wurde. Und das war nicht nur in Deutschland so, sondern auch in Preußen. Und der Punkt war dann einfach 1812, also 6 Jahre nach der Gründung des Rheinbundes, oder sogar schon 1811, jedenfalls in dieser Zeit, muss der russische Zar einsehen, dass die Kontinentalsperre der russischen Wirtschaft mindestens ebenso schadet wie der britischen. Ja. Und das macht wenig Sinn. Das ist also jeder Handelskrieg ist Unfug, weil es eben auf beiden Seiten zu Schäden führt. Und er löst einseitig diese Kontinentalsperre aus und sagt, ich mache das nicht mehr, ihr dürft wieder reinfahren und ihr dürft wieder Sachen von uns kaufen und wir können wieder eure Produkte bei uns vertreiben, die wir dringend brauchen. Welche das jetzt im Einzelnen waren, weiß ich nicht, aber die russische Volkswirtschaft oder die russische Wirtschaft hat stark unter diesem Embargo gelitten. Ja. So, jetzt hört der Napoleon das in Paris und kriegt also einen Tobsuchtsanfall hoch 100.
Und versucht Russland anzugreifen.
Und schreit auf diesen blöden Zaren herum, der sei ein Vollidiot und das muss also eine ziemliche Schimpfkanonade gewesen sein. Und er beschließt in gleichem Atemzug und voller Wut, eine Armee zusammenzustellen, die zu Fuß und per Pferd von Paris nach Moskau sich aufmacht. Das musst du dir mal vorstellen. Zu Fuß von Paris nach Moskau, das dauert erstens ein bisschen. Mhm. Und wenn du dann mit 600.000 Leuten unterwegs bist, dann ist es auch eine ziemlich lange Schlange, die sich da bildet.
Also ja, die wollen ja auch irgendwie versorgt werden. Also die fressen ja wie die Heuschrecken dann alles leer, wo sie langlaufen, oder?
Rechts und links des Weges blieb kein Schwein mehr übrig. Ja. Und das hat also, der Weg führt ja unmittelbar durch die Gebiete, die er besetzt hatte, also durch, ich sag jetzt einfach mal, Sachsen oder durch Teile von Österreich, Teile von Baden und Bayern und Württemberg. Also überall muss er durch und eben hinten da, wo heute Polen ist. Und irgendwann ist er dann also in Moskau, aber eben mit 600.000 Leuten. Und diese 600.000 Leute sind eben zum Teil rekrutiert aus Preußen, zum Teil aus Sachsen und eben überall, wo sozusagen er diesen Rheinbund und seine Hegemonie aufgebaut hat, wurden diese Soldaten zwangsweise rekrutiert. So, und das hat dann wiederum dazu geführt, dass die Leute zu Hause dachten, warum soll ich jetzt für den Napoleon meinen erstgeborenen Sohn in den Krieg schicken, der möglicherweise nicht wieder zurückkommt? Warum müssen wir Geld dafür bezahlen, dass der seine Kontinentalsperre gegen die Engländer macht, mit denen wir überhaupt keinen Streit haben? Ja, also all diese Fragen kommen dann sofort auf. Und als Napoleon 1812 im Winter merkt, dass er den Krieg gegen die Russen nicht mal führen kann, weil die Russen ihn gar nicht annehmen, sondern sich immer weiter zurückziehen in dieses riesige große Land und er in einem eiskalten Winter tatsächlich mehr oder weniger erfriert, sagen wir jetzt mal ein bisschen drastisch, wird er dann so beschließt er zurückzumarschieren. Und
war das eine Strategie der Russen, sich weiter zurückzuziehen oder haben die einfach nur gedacht, wir gehen mal lieber?
Nein, das war eine Strategie, weil sie ja wussten, der Winter ist kalt und sie wussten eben auch, dass der Franzose lieber Rotwein trinkt und schlecht angezogen kommt und dem nicht gewachsen ist und auch die Tiere nicht gewachsen sind und das einfach eben nicht geht. Du kannst bei 40 Grad minus keine Kriege führen, jedenfalls nicht mit damaligen Mitteln. Und heute, glaube ich, würde das genauso schwierig sein. Also tippe ich jetzt einfach mal, ich bin kein Militärexperte. Aber jedenfalls, das Ergebnis war, dass eben die Russen diesen Krieg im Grunde genommen gar nicht geführt haben, sondern Moskau selbst angezündet haben und Napoleon dann vor einer brennenden Stadt gestanden hat, oder jedenfalls in Teilen brennenden Stadt. Und dann zum Rückmarsch geblasen hat. Dieser Rückmarsch war extremst verlustreich, ganz, ganz übel. Er ist dann immer wieder so in so kleine Scharmützel verwickelt worden und dann kamen mal größere Horden an und kleinere Horden und er hatte also, war geschwächt und es war kalt und es war also eine sehr unangenehme Situation. Und von den 600.000 Soldaten, die einstmals ausgezogen sind, glaube ich, 45.000 wieder zurückgekommen. Also es war
dass es tatsächlich einen Krieg gegeben hat. Also in Napoleons Sinne jetzt.
Genau, ohne dass es eine riesige Schlacht gegeben hat. Das war eine schreckliche Niederlage, ein schreckliches Desaster für Napoleon und hatte eben zweierlei zur Folge. Einerseits, dass sein Stern nun stark gesunken ist und andererseits, dass eben dieses Nationalbewusstsein aufblühte und die Deutschen und vor allem auch die Preußen angestachelt durch einen ihrer Generäle, auf einmal feststellten, also der Napoleon ist ja doch zu schlagen. Man kann ja doch etwas mit ihm machen,
ja,
oder etwas gegen ihn unternehmen. Und in dieser Erkenntnis, in diesem Moment, setzt sich also einer der Generäle, das war der General von York, hin und schreibt also seinem König einen Brief, dem preußischen König einen Brief und fordert ihn auf, nun alle Kraft zusammenzutun und gegen den schwer angeschlagenen Napoleon zu Felde zu ziehen, um Preußen und die Deutschen und das restliche Europa von Napoleons Zwangsherrschaft zu befreien. So, denn es ist eine völlige also er hat seine Kompetenzen bei weitem überschritten, weil er mit den Russen einen Separatfrieden geschlossen hat, dieser preußische General, um seine Soldaten also vor dem Wahnsinn zu schützen und nicht weiter in den Krieg zu schicken. Das war die Konvention von Tauroggen. Und er hatte also damit seine Kompetenz überschritten und war eigentlich sicher, dass der König ihn abstrafen würde, sprich seine Ämter entheben und vor ein Kriegsgericht möglicherweise stellen würde. Und
aber er wollte es mal gesagt haben.
Oder? Ähnliche Dinge, ja, es war seine feste Überzeugung. Und er sagte, ich muss das jetzt tun, obwohl ich weiß, dass ich diese Konvention von Tauroggen nicht unterschreiben darf, ohne mit meinem König darüber Rücksprache zu halten. Ich kapituliere, ohne ihn darüber zu informieren. Und zweitens, dass eben der Brief an den König mit der Aufforderung zu handeln auch also gewisserweise anmaßend war. Mhm. Und der König macht überhaupt nichts. Es passiert nichts. Keine Reaktion, kein Brief zurück, kein gar nichts. Und am 15. März, also ungefähr 2,5 Monate später, veröffentlicht der preußische König Friedrich Wilhelm einen Aufruf, das heißt an sein Volk oder an mein Volk. Und in diesem Aufruf verkündet er, dass sie nun lange genug unter Napoleon gelitten hätten und dass sie nunmehr alle Kräfte sammeln würden, um gegen ihn zu Felde zu ziehen. Also genau das, was der York in seinem Brief an ihn geschrieben hat. Und in diesem gleichen Moment beginnt in Preußen so eine Art Jubelstimmung. Man ist sich sozusagen auf einmal bewusst, wir können das schaffen.
Aber nur in Preußen. Also die.
Aber erstmal nur in Preußen, ja. Und dann gibt es so nationalpatriotische Kaffeekränzchen, da wird dann Geld gesammelt. Und die Leute, die goldene Eheringe hatten, die konnten diese Eheringe eintauschen gegen Eisenringe. Auf den Eisenringen war dann eingegraviert, Gold gab ich für Eisen. 1813. Ja. So, und es wurde also eine euphorische Stimmung gesammelt und dann wurden Bündnisse geschmiedet und es wurde also erreicht, dass Österreich, Preußen und England nun gemeinsam mit den Russen gegen Napoleon antreten würden. Es kam zu der berühmten Völkerschlacht von Leipzig im Oktober 1813. Und dieser ganze Prozess, sozusagen die Loslösung von Napoleon, die hat eben auch im Rheinbund Folgen gehabt, nämlich bei der Suche nach Koalitionspartnern, nach Soldaten schlicht und ergreifend, haben immer mehr Rheinbundstaaten gesagt, ach, eigentlich finden wir ganz gut, gegen Napoleon anzutreten. Das heißt, wir engagieren uns auf der Seite der Anti-Napoleon-Koalition und fallen damit sozusagen von diesem Rheinbund ab, der ja eigentlich eine französische Protektoratsgründung war. Und als dann Napoleon tatsächlich geschlagen war, das war ja mit der Völkerschlacht von Leipzig klar.
War das die Armee, also war Leipzig, es ist in Leipzig die Armee geschlagen worden, die aus Russland zurückkam, oder nein, war das ein neuer Aufmarsch?
Das war neu. Also okay. Da war ungefähr ein Dreivierteljahr dazwischen und Napoleon musste neue Soldaten ausheben und die Koalitionsparteien haben gesagt, wir müssen das ganz schnell machen, weil Napoleon gar nicht so viel Zeit haben sollte, sich ein neues starkes Heer zusammen zu suchen, sondern er sollte mit den letzten Truppen sozusagen auf der letzten Rille da ankommen, dass er dann einfacher zu schlagen gewesen ist. Und das war ja auch der Fall. Also 1813 war dann klar, dass das also Napoleons Herrschaft beendet sein würde und damit war auch für die Rheinbundstaaten der Grund im Grunde genommen verfallen, sich weiterhin in diesem Rheinbund zu tummeln.
Ja.
Und dann gibt es den nächsten wichtigen Punkt für die deutsche Geschichte, dann ist der Friedensschluss nach den Napoleonischen Kriegen, der berühmte Wiener Kongress. Mhm. Und auf dem Wiener Kongress wird der Rheinbund sozusagen offiziell abgelöst durch den Deutschen Bund. Das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema, aber damit ist sozusagen auch formal der Rheinbund dann beendet, sodass man, also wenn man guten Willens ist, sagen kann, er hat von 1806 bis 1814, also zum oder 15 bis zur Entscheidung auf dem Wiener Kongress existiert, formal. Aber tatsächlich de facto sind die deutschen Staaten mit dem Beginn der Anti-Napoleon-Koalition nach und nach aus diesem Rheinbund herausgegangen.
Haben aber gleichzeitig begriffen, dass es eine gute Idee sein könnte, sich irgendwie zu verbinden.
Nein, das ist alles von außen gekommen. Also die Deutschen und deswegen, also die Deutschen sind von Natur aus oder in dieser Zeit von Natur aus nicht diejenigen gewesen, die einen gemeinsamen Staat haben wollten.
Aha.
sondern die Deutschen, und deshalb sind wir so außerordentlich föderal, weil wir einfach immer mehr an Bielefeld denken und erst dann an Deutschland. Ja. Und wir einfach nicht, das liegt sozusagen in unseren Genen drin, dass wir lieber so kleinteilig denken und regionale Bezugspunkte haben und auch manchmal lokale Bezugspunkte.
Ja.
Und das große Ganze, also das Deutschland oder Europa als Identifikationsfluchtpunkt sozusagen gar nicht so sehr haben, wie möglicherweise Franzosen oder Spanier oder Engländer oder Russen und so weiter.
Gleichwohl gibt es auch heute, wenn wir das auf heute übertragen, gleichwohl gibt es ja bei uns auch durchaus progressiv denkende oder fühlende Menschen, die sagen, okay, ich bin gebürtiger Kölner, aber ich bin Europäer.
Ja, das muss es ja
damals dann auch gegeben haben.
Ja, aber genau wie heute in der Minderheit. Also Das ist natürlich eine exotische Minderheitsmeinung, die du gerade genannt hast. Natürlich gibt es die, aber es ist eben nicht die Mehrheit. Und für die Deutschen war das jetzt nicht der Punkt, jedenfalls nicht in ihrer Mehrheit, ein deutsches Königreich zu fordern, Königreich Deutschland oder irgendwie sowas. Das war erstmal nicht der Punkt, sondern der Punkt war, okay, wenn es den Rheinbund nicht mehr gibt, dann machen wir halt weiter Königreich Bayern und Königreich Württemberg und Großherzogtum Baden und wie sie alle hießen. Und damit wären die Leute auch zufrieden gewesen und hätten dann ihre Eigenständigkeit weiter aufrechterhalten. Und es wäre halt in der Mitte des europäischen Kontinents immer noch so ein kleiner Territorialflickenteppich geblieben.
Ja.
Ja? Das Ergebnis war aber, dass in dem Deutschen Bund dann eben nunmehr nicht mehr aufgrund des Wunsches von Frankreich alleine, sondern aufgrund des Wunsches der 5 Supermächte damals, das waren England, Frankreich, Österreich, Preußen und Russland, in der Mitte des Kontinents ein Bund entsteht, der nicht ein eigenständiger, gemeinsamer großer Staat ist, mächtig und stark wie später Preußen oder Österreich oder Frankreich. Das wäre ja auch eine Konkurrenz gewesen. Ja, muss man sich ja auch immer vor Augen halten, dass die 5 Großen keinen 6. Großen haben wollten.
Das ist im Grunde schon eine weise Sicht auf 1914, ne?
Und auf 1989. Also Maggie Thatcher und François Mitterrand haben genau diesen Punkt immer wieder hervorgebracht, dass man eben sehr viel Sorge hat davor, wenn in der Mitte des Kontinents ein solcher Klumpatsch wie beispielsweise das Deutsche Reich später entsteht und möglicherweise dann eben auch Machtansprüche nach rechts und links stellt. Aber so weit sind wir ja noch lange nicht. Und der Punkt ist eben, der Rheinbund war mit dieser Entscheidung auf dem Wiener Kongress nun de facto tatsächlich beendet. Und das Experiment sozusagen war zunächst mal vorbei und es wurde in ein neues Experiment, das hieß dann der Deutsche Bund, überstellt sozusagen. Aber der Rheinbund ist eben trotzdem eine sehr wichtige, ich sag mal, Durchgangsepoche in unserer deutschen und damit auch europäischen Geschichte, weil es eben das erste Mal war, dass die Deutschen so eine Art Staatenbildung, wo nur Deutsche drin waren, versucht haben oder versuchen konnten oder es ihnen erlaubt wurde, kann man sagen, wie man möchte. Und das war dann tatsächlich etwas, was neu war und wo man, wenn es auch nur kurz war, sozusagen den Fortgang dann mit dem Deutschen Bund und das, was dann in der Paulskirche 1848 diskutiert wurde, durchaus seinen Ursprung nehmen konnte.
Also und die Saat wurde da gesät, also irgendwie sich als Nation zu begreifen. Wir sprechen eine Sprache, wir könnten uns doch eigentlich auch ein Gesetz geben.
Ja, das könnten wir tun.
Gemeinsam und dann handeln.
Ja, und da müssen wir aber eben die Frage beantworten, und die ist nicht zu beantworten gewesen. Was machen wir eigentlich mit Preußen? Und was machen wir einfach eigentlich mit Österreich? Denn die sprechen ja auch unsere Sprache. Aber in Österreich gibt es Kroaten und Slowenen und Ungarn und bla bla bla. Also Leute, die überhaupt nichts mit uns zu tun haben. Müsste sich dann also Österreich aufspalten sozusagen, um mit einem Teil in Deutschland zu sein, mit dem anderen Teil irgendwie so ein Vielvölkergemisch ungarisch-kroatischer Provenienz.
Warum sollte Österreich und warum sollte Preußen da überhaupt ein Interesse dran haben? Die sind ja beide für sich schon groß genug und wirkmächtig genug gewesen.
Dann hätte es 3 Deutschländer gegeben. Ja. Das wäre das ist auch diskutiert worden. Machen wir das alles ohne Preußen? Aber Preußen, wenn man das jetzt ein bisschen später sich anschaut und weiterguckt, wie das dann weitergegangen ist, liegt ja zu einem großen Teil eben, in Norddeutsch, in Norddeutschland. Ja, also da waren ja sehr viele preußische Gebiete und preußische Besitzungen. Und da kann man dann diesen Deutschen Bund oder was immer man sich da ausgedacht hätte, wäre dann total zerstückelt gewesen, weil also beispielsweise Oldenburg ganz oben oder Holstein wären dann zum Bund gehörig und dazwischen gab es ein Stück Preußen, das wäre dann nicht dazu gehörig gewesen. Das ist ja irrwitzig, das funktioniert nicht. Hast keine zusammenhängende Landmasse. Und also da gibt es viele Diskussionen, die bis in die Paulskirche hinein gedacht wurden und geredet wurden.
Aber hätten die anderen nicht einfach zu Preußen dazugehen können?
Wenn dann ich darf Ihnen gratulieren, Herr Klein. Das ist
danke.
Sehr gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. Das ist 1871 tatsächlich passiert. Da hat eine Verpreußung Deutschlands stattgefunden. Da haben Preußen gesagt, wir nehmen uns jetzt den Rest einfach mit. Und dann gibt es halt Österreich und Deutschland. Ja. Und fertig. Und dann ist eben Österreich nicht dabei und dazu hat es ein paar Kriege bedurft und einige auch, Frechheiten von Herrn Bismarck. Aber ansonsten war das genau die Idee, dass man einfach sagt, anders geht es nicht. Mit Österreich geht nicht, weil das einfach die Zerschlagung eines Staates wäre. Mhm. Und ohne Österreich geht es nur, wenn es Preußen macht und da muss Preußen den Rest Deutschlands sich einverleiben. Und das ist eben in zwei Kriegen passiert und 1871 im Spiegelsaal von Versailles feierlich beschlossen worden.
1871 ist ja nicht sogar die Siegessäule hier?
Ja, das war die nach der Schlacht von Sedan, das war im September 1870.
Ah ja. Dann sind wir durch mit dem Rheinbund, ne? Gibt's ja auch nicht mehr. Matthias von Hellfeld, ich danke dir.
Bitteschön.
Und wir danken euch natürlich für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die zugehörige Sendung Eine Stunde History auf D-Radio Wissen vom 10. Juli 2016 ist.
Wer redet, ist nicht tot.